Gesprächskultur. Der ORF Vorarlberg Kulturpodcast.
Sie scheut sich nicht davor, auch heikle Themen aufzugreifen und bezieht mit ihren Theaterproduktionen künstlerisch dezidiert Stellung. Die Theaterregisseurin Barbara Herold, mein heutiger Gast im Podcaststudio. Barbara, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich. Guten Tag.
Am 14. März, Barbara, bringt deine Kompanie, die Herold Flieri AT, im alten Hallenbad Feldkirch das Stück Das Rote vom Ei zur Uraufführung. Es handelt sich um drei, wie du es nennst, szenische Zuspitzungen von Gertraud Klemm, Gabriele Kögel und Grischka Voss. Was bedeutet das?
Also wir haben uns für dieses Thema entschieden, über die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmungsrechte der Frauen, und wollten diesmal aber eben keinen, so wie bei meinen sonstigen Recherchen, einen dokumentarischen, didaktischen Ansatz gehen, sondern haben drei sehr kraftvolle feministische Autorinnen gefragt, dass sie sehr individuell, sehr persönlich ihre Haltung dazu in einer grotesken Zuspitzung auf die Bühne bringen. Das heißt, es ist kein psychologischer Realismus, wie geht es Frauen, wenn sie sich dazu entscheiden müssen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, sondern auch die Anti-Abtreibungsbewegungen und die Einschränkungen, die durch eine immer noch männerdominierte Politik und Gesellschaft sozusagen auf den Frauen lasten und die in, wie immer bei uns, sogar auch mit Humor und eben in einer Zuspitzung schlaglichtartig, sehr entschlossen, sehr entschieden auf die Bühne zu bringen.
Es sind drei, wie ich finde, ich konnte es ja lesen, spannende und sehr unterschiedliche Ansätze auch. Wie groß war denn eigentlich deine Irritation, dass dieses Thema des Schwangerschaftsabbruchs gerade bei uns zuletzt wieder derart hochgekocht ist?
Das ist tatsächlich extrem gewesen. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir 2024 nochmal dieses Thema bearbeiten müssen. Initialzündung dafür war eigentlich das Urteil Roe versus Wade oder die Aufhebung des Urteils in den USA, was ein Grundsatzurteil war und was den amerikanischen Bundesstaaten wieder das Recht gibt, also darüber zu entscheiden, ob Frauen Abbrüche vornehmen dürfen oder nicht. Und dass das eben noch passieren kann durch den Einfluss von rechtskonservativen Strömungen, das hat mich einfach sehr erschüttert. Und die kontroversen Diskussionen danach in Vorarlberg, also wo es um die Nachfolge der einzigen Praxis ging von Dr. Hostenkamp, das weiß man ja, wie das dann in Zukunft in Vorarlberg geregelt wird und dass es eben kurzfristig ja auch so aussah, man weiß gar nicht, wie es weitergeht, oder dass die Frauen, die etwas vornehmen müssen, einen Schwangerschaftsabbruch, dass die eben bis nach Tirol reisen müssen, das hat mich erschüttert. Zudem wohnen wir sehr nahe am Landeskrankenhaus Bregenz in der Nähe und haben viele der Demonstrationen bei uns vorbeiströmen sehen, hatten Flugblätter bei uns im Briefkasten, haben die Interventionen verfolgt, die bei der Landtagsdebatte mit dieser komischen Plastikkarte, nennen wir ihn Markus, und dann hat Gertraud Klemmer meinen super Artikel dazu geschrieben nach diesem Aufhebung des Urteils Roe versus Wade. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt nochmal zu meinem Abschluss meiner theatralen Tätigkeit, muss man offensichtlich nochmal ein Thema aufgreifen, von dem man dachte, dass es schon lange erledigt sei. Und ich höre auch Stimmen, die zu uns sagen, oh, das Thema, wieso braucht man denn das dieses Jahr noch zu dieser Zeit? Aber es ist eben nicht erledigt.
Zumal man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass hauptsächlich Männer sich dazu geäußert haben.
Ja, das hat aber, glaube ich, eine gewisse Tradition. Also das ist sowohl in der Medizingeschichte, auch in der Frauenheilkunde, waren es halt vorwiegend Männer, die sich dazu geäußert haben. Und das ist natürlich tatsächlich, wo man dachte, das gibt es doch gar nicht, tatsächlich die Politik. Und dann sich auch noch die Kirche zu Wort äußern muss, um sozusagen, obwohl ja das Krankenhaus schon vorher angeboten hat, wir können diese Abbrüche bei uns anonym im Krankenhaus in einer eigenen Praxis durchführen, dass man das dann nicht möchte und dass das sicherlich, ich behaupte einfach, natürlich den Wählerstimmen geschuldet ist, das ist dann einfach schon verblüffend, dass sich dann eben da Männer einmischen. Und es war dann auch schon auch beeindruckend zu erleben, wie viele Frauen aus allen Generationen dann doch nochmal das Gefühl hatten, sie müssen auf die Straße gehen und demonstrieren, um für diese Rechte einzutreten. Und es ist ja auch immer noch so, dass Schwangerschaftsabbrüche immer noch unter Strafe gestellt sind und nur innerhalb der Fristenlösung straffrei sind. Das ist ja eh eine paradoxe Situation, dass das immer noch so ist. Und diese Stigmatisierung, die dadurch auch stattfindet für Frauen, also auch wie, dass Frauen, junge Frauen darüber nicht reden können. Und es ist ja nicht so, dass eine Frau das gerne macht und freiwillig macht und sagt, überhaupt kein Problem und ich verhüte nicht und ich gehe gerne zu Abtreibungen, dass das ja so nicht ist und dass auch alle Menschen wissen, dass als es Schwangerschaftsabbrüche verboten waren, das heißt ja nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Sie waren nur gefährlich, sie waren kriminalisiert und es sind unendlich viele Frauen auf irgendwelchen Küchentischen und in der Folge ja daran verstorben, das weiß man ja.
Die Denkansätze der drei Autorinnen sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Und der Schwangerschaftsabbruch, das ist schon das zentrale Thema. Aber es geht schon auch, finde ich, um diese Frage, wie definiere ich mich jetzt als Frau? Ist die Mutterschaft das Einzige, das mich zur Frau macht? Also auch weitere Themen in Folge, die natürlich viele Frauen betreffen.
Genau. Also es ist jetzt, das ist vor allem das Thema auch von in der Stück von der Grischka Voss, die einen Albtraum geschrieben hat. Also in einer fiktiven Welt, eine Frau träumt sich als Häsin und man sagt ihr, du bist ein Karnickel und du musst dieses Kind bekommen. Und sie besteht eben darauf oder auf ihr Recht zu sagen, ich bin eine Frau, aber deswegen nicht, das Mutterglück ist nicht das Einzige, was ein Frauenleben bestimmen muss. Wenn eine Frau gezwungen wird, ein Kind auszutragen, das in einer Lebensphase, in der sie das nicht möchte, das ist für mich eigentlich fast schon Gewaltanwendung. Und man weiß ja eben auch nicht, ist das dann gut für das Kind, falls es dann ein ungeliebtes Kind bleiben sollte. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Und dieses Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren Körper ist was ganz Entscheidendes. Und dass Frauen darüber entscheiden können, gefährdet natürlich auch eine gesellschaftliche Ordnung, eine patriarchale gesellschaftliche Ordnung. Und dass eben die Frau hat, Mutter zu sein und das ist ihr Glück und dann braucht sie keine Kinderbetreuung, dann muss sie nicht so viel arbeiten. Das nimmt natürlich dann großen Einfluss, ja.
Barbara, du hast immer wieder ein sehr feines Näschen für Themen gezeigt, die unter den Nägeln brennen, sei es jetzt Erben, Diversität oder beispielsweise Dschihadismus. Diese Themen werden jetzt von dir und deinem Team aber nicht plakativ bearbeitet, sondern es setzt jeweils ein intensiver Rechercheprozess ein, der manchmal auch bei dir zur Folge hat, dass du ein Stück auch entwickelst. Ist das auch eine Arbeit, die dir neben der Regiearbeit sehr viel Freude bereitet hat, dieses sich hineingraben in Themen?
Absolut, natürlich. Genau, und es waren viele Themen, die sozusagen im Schwange waren und dann oft aufgetaucht sind und dann oft ein Jahr später nochmal sozusagen noch aktueller wurden oder tagespolitisch diskutiert wurden. Theater ist ein Denkraum auf der Bühne, über etwas nachzudenken, was eine Gesellschaft bewegt. Deswegen eben also diese Aktualität. Wenn ich mich für so ein Thema entscheide, dann muss ich mich darin auskennen. War immer mein Bedürfnis. Deswegen habe ich mich eben sehr, sehr viel gelesen. Dann gibt es natürlich auch inzwischen mit Dokumentationen und Videos. Bei Dschihadismus war es zum Beispiel auch, dass man die Chats lesen konnte und Propaganda-Seiten aus dem Dschihadismus. Und ich wollte das immer, es geht immer um das Begreifen, wie entsteht so eine Entwicklung und deswegen muss ich sehr in die Tiefe gehen. Und darüber dann eben daraus eine Essenz zu ziehen. Und dann daraus Theater zu machen, da gebe ich aber auch zu, das hat mich dann auch mit der Zeit etwas erschöpft und hatte auch das Gefühl, ich werde, auch ein Modewort, ich werde redundant oder ich wiederhole mich oder ich kann eben, ich bin dann keine Literatin, keine Schriftstellerin, ich kann keine Fiktion schreiben, sondern es bleibt im Dokumentarischen. Und deswegen war es diesmal zum Beispiel jetzt auch die Übertragung an die drei Schriftstellerinnen, damit diese literarische Seite dann noch mit hineinkommt. Und das Recherchieren hat mir Freude bereitet, es hat mich einfach auch privat weitergebildet, es hat uns weitergebildet, es hat uns als Gruppe geformt in so einer intensiven Auseinandersetzung damit. Und es war aber auch manchmal, also es hat auch erschöpft gemacht. Und das eine ist das Wissen und dann gibt es herauszufinden, was ist das Gefühl für dieses Wissen und was ist eigentlich einfach dann transformierbar auf die Bühne.
Mein heutiger Gast im Podcaststudio ist die Regisseurin Barbara Herold. Barbara, du bist, wenn wir jetzt zurückblicken, 1962 in München geboren und hast dort Theaterwissenschaften studiert. Seit 1991 bist du freischaffende Regisseurin, warst an vielen Orten, bis du 1999 in Bregenz sesshaft geworden bist. Wie schwer war es denn damals, als Frau im Regieberuf Fuß zu fassen und wie schwer ist es deiner Meinung nach heute? War es für dich gleich klar, dass du das werden möchtest?
Nein, also das war es nicht. Ich habe nach der Matura, mich für den Kulturbereich entschieden und habe dann Theaterwissenschaft studiert und gebe zu, das haben dann damals viele gemacht aus der Not. Ich möchte nicht Schauspielerin werden, ich mache das mal und schaue dann weiter, um im Bereich Theater, Kultur arbeiten zu können. Ich gebe zu, ich habe dieses Studium nicht abgeschlossen, also trage keinen Titel. Und habe aber sehr früh mit Praktika, sogenannten Hospitanzen, begonnen. Und da hat mich dann einfach fasziniert, wie aus einem Text, aus Papier, Leben auf der Bühne wird. Erst habe ich eben Praktika gemacht oder so Assistenzen, die noch weniger bezahlt wurden als später. Und dann wurde ich fix Regieassistent in einem ganz kleinen Theater in Baden-Württemberg in Bruchsal. Und da hatte ich, also das war toll, das war sehr ungewöhnlich, einen Intendanten, der gesagt hat, wenn du länger als 2 Jahre Regieassistentin bist, dann musst du im 3. Jahr inszenieren. Der war älter und hat sozusagen, das war noch so, also dass man nie Assistent oder Assistentin auf Lebenszeit bleibt, sondern dass man dann eben inszenieren wollen muss. Und das hat sich dann in dieser Praktikaphase und dort auch als Assistentin hat sich dieser Wunsch dann eben ja sehr stark herauskristallisiert, dass ich tatsächlich in diese Leitungsfunktion möchte und sozusagen entwickeln, entscheiden können möchte, wie etwas auf der Bühne sein wird. Natürlich immer dialogisch und immer mit dem Team.
Hat es sich jemals als Nachteil oder Schwierigkeit herausgestellt, dass du als Frau den Regieberuf gewählt hast?
Als junge Frau war einem natürlich schon bewusst, dass es viel weniger Regisseurinnen als Regisseure gibt. Und ob man eben das Durchsetzungsvermögen hat, ob man sich in so einem Haus mit so vielen Gewerken, die man dann auch zu bestimmen hat, und sicherlich auch in der Auftragslage hat sich das natürlich auch bemerkbar gemacht. Aber interessanterweise merkt man das als junge Frau, wenn man so startet und beginnt, merkt man das gar nicht so. Und ich habe viel später erst verstanden, dass es auch damit zu tun hat, dass man Frau ist. Also, dass ich Feministin wurde, ist eigentlich dann erst für mich mit Mitte 30 habe ich da vieles erst kapiert. Am Anfang war es einfach, ich darf, ich kann, ich muss, ich will. Und man konnte sich schon durchsetzen. Aber dass es sozusagen auch auf die, an welchen Theatern arbeitet man, wo bekommt man einen Auftrag, das habe ich erst später gemerkt. Und ich hoffe mal, dass es heute für junge Frauen besser ist, aber noch nicht gut.
Mit deinem Lebenspartner, dem früheren Landestheaterintendanten Harald Peter Michel, verbindet dich natürlich auch diese Liebe zur Kultur im weitesten Sinne. Wie intensiv tauscht ihr euch beispielsweise auch über ein Projekt wie das Rote vom Ei aus?
Also der Harald begleitet das sozusagen, aber er begleitet es jetzt nicht wirklich dramaturgisch, sondern er muss sich einfach viele Problem- und Denkvorgänge meines Kopfes eben anhören und wir sprechen darüber und dann gibt es schon manchmal, also es gibt natürlich auch Ratschläge und liest dann auch, also sonst bei den Sachen, die ich selber gemacht habe, ja, sozusagen liest, was ich geschrieben habe. Er hat auch jetzt natürlich das Stück gelesen und er kommt dann immer zu einer Endprobe, weil er ja lange Dramaturg war und da gibt es dann immer noch mal gute Rückmeldungen, konstruktive Rückmeldungen, wo ist noch was, was ihr noch ändern könnt, wo ist etwas, was man nicht versteht. Also einfach, er ist ein guter Partner im Austausch und Hören, aber wir sitzen jetzt nicht gemeinsam am Schreibtisch und entwickeln etwas. Wo er mich sehr unterstützt, weil er das auch alles und sich tatsächlich dann nach seiner Arbeitsphase selber beigebracht hat, ist, dass er eine Homepage betreut und sich dann mit, wie auch immer diese Programmiersprache heißt, dass er das macht, dass er mich bei der Druckfreigaben und so weiter, dass er mich da unterstützt.
Dein Engagement zeigt sich ja auch in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorstandsmitglied der IG Freie Theater Österreich und als Vorstandsmitglied des Vereins Amazone in Bregenz. Jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber vom Typ her wirkst du eher introvertiert, jetzt gar nicht so eine, die so lautstark auftritt, aber offenbar bist du mit einem sehr starken Gerechtigkeitssinn ausgestattet.
Das glaube ich, ja, genau. Aber unbedingt, Gerechtigkeitssinn ist sicher sehr stark ausgeprägt. Und man muss in der Vorstandsarbeit, ich bin nicht die Obfrau, ich unterstütze mit Denken, mit viel Denken, mit Zuhören, mit gemeinsamen auch zu Entscheidungen kommen in einem Gremium, sei es jetzt eben in beiden Vorständen eigentlich. Verein Amazone hat ja schon auch diverse Höhen und Tiefen erleben müssen und muss immer wieder um ausreichende Finanzierungen, reden wir nicht von Indexierung, darum kämpfen von den verschiedenen Förderstellen. Und ich finde ja auch gerade in Vorarlberg einfach Frauenarbeit oder für die Zentren und die Beratung und die Genderarbeit für junge Frauen und LGBTIQ, also im Sinne von Diversität, finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und da gilt es, das zu unterstützen. Aber ich muss da eben auch nicht an vorderster Front sein.
Barbara Herold, gegen Ende dieses Gesprächs möchte ich dich noch auf eine neue Lebensphase ansprechen, die ansteht. Du hast ja wirklich vor, jetzt in Pension zu gehen. Es ist kaum zu glauben, aber wie sehr freust du dich auf diese neue Lebensphase und kannst du dir überhaupt vorstellen, ohne deine Regiearbeit glücklich zu sein?
Ich glaube schon. Ich habe es aber auch lange, wirklich lange und reiflich überlegt. Es gibt vieles in der Produktionsarbeit, obwohl wir ja nur alle 2 Jahre produzieren, weil wir eben so tief in die Recherche gehen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jedes Jahr eine Produktion stemmen oder Maria und ich, also gemeinsam, aber viel bei der Produktionsarbeit, lastet dann schon auf mir. Das ist eine Arbeit, die mich zunehmend belastet. Also eben so viele Formulare, Förderanträge stellen. Man muss so viel vorausplanen, das merke ich, dass mir das nicht mehr so leicht von der Hand geht. Das ist das eine. Und das andere ist da auch das Gefühl, dass ich sozusagen mit unserer politischen Theaterarbeit von meiner Seite aus irgendwie auch sonst das Gefühl habe, ich wiederhole mich. Und dass es mit dieser Produktion für eines der grundsätzlichsten Frauenthemen überhaupt zu einem guten Abschluss kommt. Maria Flieri wird unsere Arbeit weiterführen in einer neuen Konstellation, was mich auch sehr freut. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich sage immer, ich bin ein bisschen auserzählt. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe viele Themen abgearbeitet und da ist jetzt sozusagen eine Kraft ein wenig am Ende. Und das andere ist, dass wir eben eine wesentliche Lebensphase meinem Mann und mir noch bevorsteht, die wir nützen wollen, wo man gesund ist und dass das ein bewusster Vorgang ist, eben diese Zeit noch für sich, für uns, für unser Leben privat zu nützen.
Zum Beispiel mit Reisen zu füllen, könnte ich mir vorstellen.
Natürlich, Reisen zu füllen, wandern zu gehen. Also das klingt immer so als ganz normale PensionistInnen-Tätigkeiten, aber warum denn nicht? Und ich finde tatsächlich auch, dass dann die Jugend dran soll. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist mein Theater, so wie ich es mache, also jetzt, ich möchte mal Maria oder das Ensemble rausnehmen, so wie ich das entscheide und wie ich das angehe. Vielleicht ist das ja auch irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Und ich möchte aufhören, bevor irgendjemand oder im Publikum sagen kann, die macht ja immer das Gleiche. Es gibt so viele neue Theaterformen und die müssen eine Chance kriegen. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass eine Übergabe an eine Jugend, wenn sie denn da ist und wenn sie denn kommt, dass eine andere Generation, die pensionsfähig ist und in der privilegierten Lage ist, diese Pension tatsächlich antreten zu können und nicht arbeiten zu müssen bis 70 oder 75, dass man das auch übergeben können sollte. Also das ist auch aus einer großen und tiefen Überzeugung.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht Maria Flieri beratend noch zur Seite
natürlich
stehst.
Natürlich, genau. Also es ist quasi, also eben diese Produktionsarbeit, das wird noch in einem begleitenden Übergang sein. Und wir haben ja auch noch Vorstellungen dann mit Das Rote vom Ei im November in Wien. Und wir haben schon nächstes Jahr im Frühjahr 2 Gastspiele in Kempten und in Lindau. Also es dauert noch mindestens noch ein Jahr. Aber ich freue mich tatsächlich und ich spüre auch, dass ich es genieße, dass es die letzte ist. Und nicht, dass ich es dann loswerde, sondern es ist nochmal eine intensive Arbeit. Aber ich bin dann auch ja, einfach auch froh, wenn es über viele Dinge, mit denen ich mich dann vielleicht nicht mehr beschäftigen oder kämpfen muss.
Du hast so ein bisschen die Müdigkeit auch angesprochen, dieses ständige Ansuchen, Stellen und so weiter, gerade im freien Kulturbereich. Was könnte man denn, wir haben jetzt eine neue Kulturstrategie, ich möchte jetzt nicht zum Schluss wieder die Politik bemühen, aber trotzdem die Frage, was könnte man deiner Meinung nach doch vielleicht besser machen, damit es den Kulturschaffenden auch vielleicht etwas leichter fällt, ihre Produktionen zu realisieren?
Ich glaube ja immer, wichtig wäre, dass die angesuchte Summe, wenn ein Werk, eine Produktion als förderungswürdig angesehen wird, dass man auch diese Summe bekommt und nicht etwa das oder das gefällt uns aber nicht und dann bekommt man weniger. Das hat uns jetzt nie getroffen, aber das gibt es natürlich andere, die das trifft. Bürokratie nochmal vereinfachen, auch da sind jetzt Stadt und Land eh gut dabei. Das ist beim Bund wahnsinnig schwierig, mit also immer wieder im Formularwechsel. Das macht es mühsam, dass man, es ist sowas ganz Banales, aber dass man verschiedene Förderformulare hat und verschiedene Zuordnungen. Das heißt, da soll
klingt
es so gemacht
werden
und da soll es so gemacht werden. Und was auch klar ist, dass zum Beispiel diese ganze Recherchearbeit und die ganze Produktionsarbeit, die wird nie ganz bezahlt. Man kann, ich kann es kaum in Stunden messen, aber dann wären es trotzdem also immer, also über eineinhalb Jahre sind es dann 10 Wochenstunden trotzdem dabei und die kann man gar nicht. Also die kann man gar nicht einreichen. Das wird einfach nie funktionieren. Und diese Produktionsarbeit ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Und da ist man immer hinterher, wenn man, also Gruppen, die sozusagen mehr Produktionen pro Jahr machen, da ist es ja noch viel aufwendiger. Und das, glaube ich, auch diese Kosten werden nicht, werden nie abgegolten werden können.
Barbara, dann hoffe ich, dass du wirklich diese Freiheit dann auch spürst in deiner neuen Lebensphase, die aber noch nicht eingeläutet wird. Zunächst einmal findet die Uraufführung von Das Rote vom Ei statt im alten Hallenbad Feldkirch. Wie viele Aufführungen stehen auf dem Programm?
Wir haben 7 Vorstellungen, Abendvorstellungen und eine Schulvorstellung am 20.03. Da kann man noch dazu buchen, da sind bisher, also die Hälfte der Vorstellung ist gebucht von einer Schule in Feldkirch. Interessant ist auch, es gibt eine Ausstellung, wieder eine begleitende Ausstellung des Vereins Amazone im Foyer, sozusagen, dass man sich da auch umfassend weiterbilden kann oder sich schon gut auf das Thema einstimmen kann. Und die 3 Autorinnen kommen zur Premiere und reisen extra an, worauf wir sehr stolz sind.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Ausstatterin Caro Stark sicher wieder ein sehr sinnliches, interessantes Bühnenbild geschaffen
hat. Absolut, na, das ist wieder ganz großartig. Das ist eine Caro ist ja dann irgendwie gesamt, also fast wie Installation, eine künstlerische Installation und damit auch ein sehr wichtiger und wertvoller Kommentar zu einem Thema und zu diesen 3 Szenen.
Vielen Dank für das Gespräch und toi 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 für die Aufführung.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.